Robotik. Freut mich, heute hier zu sein. Herzlich willkommen. Ja, ich bin seit 14 Jahren am IPA tätig, also hier oben an der Universität in der Nobelstraße im Bereich der Robotik. Und ja, vor einem halben Jahr waren in Stuttgart schon mal die Roboter los, sage ich mal. Da haben wir das erste Mal das European Robotics Forum nach 15 Jahren nach Stuttgart gebracht. Und hier sind mal ein paar Impressionen. Also wir waren im Vorfeld von der Veranstaltung zunächst mal noch auf dem Schlossplatz unterwegs, weil wir tatsächlich auch die Bevölkerung eingebunden haben in die Robotik. Also wir hatten hier den Horst-Roboter und es war eigentlich super spannend, weil ich konnte quasi mit dem Roboter interagieren. Ich konnte dem schreiben, was ich gerne möchte. Also in dem Fall war es quasi zum Beispiel ein Dinosaurier, den ich mir hier gewünscht habe. Und hat der Roboter quasi diesen Dinosaurier gezeichnet und den Menschen mitgegeben. Das war so, hat riesen Spaß gemacht. Und das European Robotics Forum war quasi ein Riesenerfolg. Also wir waren dann in der Liederhalle. Das ging dann 4 Tage lang. Wir hatten über 1500 Teilnehmer, also ein absoluter Teilnehmerrekord, unzählige Roboter-Sponsoren, also von solchen Industrierobotern, hier Interaktionen in der virtuellen Welt, Roboter in der Pharmaproduktion, Drohnen, wie man hier sieht, Roboterhunde, das war im Hegelsaal, der war so auch voll, bis hin dann auch zu solchen humanoiden Robotern. Es war wirklich faszinierend, die ganze Technologie hier zu sehen und diese Bandbreite der Robotik. Das sind quasi hier die Eindrücke. Ich selber komme hier vom IPA und ist ein kleiner Rundflug durch unser Institut. Also wir sind über 60 Jahre alt am IPA und gerade die Robotik ist so unser Schwerpunkt seit über 50 Jahren. Da sind die beiden Brüder sind mal durch unser Institut geflogen. Also es geht hier um Mensch-Roboter-Kooperation zum Beispiel. Also wie man es hier sieht. Oder dann auch Roboter zum Anziehen, sagen wir. Also Exoskelette, die einem beim Heben helfen. Wir haben sehr viele Startups. Zum Beispiel die Kollegen montieren Kabel beispielsweise. Hier sind wir jetzt im Roboterlabor. Also zum Beispiel um Batterien zu demontieren oder dann auch hier diverse Anwendungen in der Service-Robotik. Seilroboter ist ein Thema. Dann geht es aber auch sehr weit rein in das Thema künstliche Intelligenz. Also wie können wir quasi Maschinen steuern? Hier geht es jetzt zum Beispiel um Montageprozesse. Dann aber auch das Thema Industrie 4.0. Also vernetzte Produktion, wo Roboter miteinander sprechen, aber auch sowas wie Beschichtungstechnik ist ein Thema, was uns umtreibt. Wie man hier sieht, man kann quasi dann eine Motorhaube zum Beispiel so lackieren. Dann sind wir aber auch sehr stark im Bereich der Elektroindustrie, also da geht es um Reinräume, wo wir dann testen, ob wir diesen Roboter dann zum Beispiel in der Chipproduktion oder in der Batterieproduktion einsetzen dürfen. Das sind solche Reinheitstests, die hier durchgeführt werden. Und das geht dann zum Beispiel dann auch in die Batterieproduktion. Das ist also quasi dann Prozessentwicklung beispielsweise. Bis hin dann auch zu klassischen Fertigungsverfahren, also das Sägen, Drehen, der spannende Fertigung mit einem Fokus auf Leichtbau. Ja, und das Video haben wir tatsächlich vor 2 Jahren aufgenommen und zu dem Zeitpunkt hat man noch keinen humanoiden Roboter mit drin, sonst wäre der auch garantiert mit drin. Den werden wir dann später im Video auch sehen. Genau. Das ist also hier oben in Feingen. War von Ihnen schon mal jemand auf dem Campus in Feingen? Ah ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir sind Nachbarn. Ja, schön. Also wir haben auch immer wieder, gerade im Bereich der Wissenschaftstage, auch Tag der offenen Tür, wo man dann auch mal vorbeischauen kann. Wir sind seit Das ist quasi unser Stammsitz hier oben in der Nobelstraße. Seit 2 Wochen haben wir jetzt auch eine Außenstelle in Heilbronn. Und zwar zusammen mit der Schwarz-Stiftung am IPAI, das ist der Innovationspark Künstliche Intelligenz, gefördert vom Wirtschaftsministerium. Da sind wir jetzt auch gerade dabei, ein neues Team aufzubauen, also quasi hier den Neckar runter. Das ist quasi so der Forschungsbereich, in dem ich tätig bin, beziehungsweise den ich leiten darf. Um die 70 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedensten Anwendungsgebieten. Also es geht um Handhabungsprozesse, ums Speisen mit Robotern, Montieren, das Planen von Automatisierungslösungen, kraftgeregelte Demontage zum Beispiel, dann aber auch Navigation mobiler Roboter, das ganze Thema Software in der Robotik und Robotersicherheit und Cobot. Und da spielen jetzt auch die humanoiden Roboter eine sehr große Rolle. Aber wir schauen uns zum Beispiel auch in ganz neue Anwendungsgebiete rein. Das hier ist zum Beispiel ein Roboter für den Reiterhof. Das ist im Leuchtfeuerhof in Ludwigshafen. Ein Roboter, der quasi nachts die Reitfläche einebnet und auch die Pferdeäpfel wieder einsammelt. Das ist quasi eine Anwendung, auf die hat uns der Betreiber gebracht. Und das Team hat sich da jetzt eine Lösung überlegt. Und die sind jetzt da ganz fleißig dran, auch eine Firma draus zu gründen. Die waren auf der Hengstparade auch in Marbach. Auf der Pferdeleitmesse waren die auch von einem halben Jahr auf der Equitana in Essen. Und die haben so gesagt, Mensch, das ist die erste Innovation seit 15 Jahren, die wir auf der ganzen Messe gesehen haben. Quasi so ein Roboter, der hier Dinge einpackt. Aber auch Themen dann wie in der Logistik beschäftigen uns. Also der Roboter kann man zum Beispiel bei Wirt vorstellen oder bei Amazon, der also quasi Online-Bestellungen kommissioniert. Der ist sehr schnell, also der macht über 1300 Picks pro Stunde, also ist quasi unter 3 Sekunden. Und gleichzeitig ist er in der Lage, auch beliebige Artikel zu greifen, die er davor noch nie gesehen hat. Also hier ist jetzt tatsächlich dann Künstliche Intelligenz mit im Einsatz. Was er eben auch mitmacht, er spielt quasi auch Tetris. Das heißt, er guckt sich das Objekt an und sucht dann einen optimalen Ablageplatz quasi in der Kiste, sodass, man kennt es von daheim, keine Luft verschickt wird, sondern tatsächlich die Kiste optimal gepackt wird, sodass man also eine kleine Kiste wählen kann und auch nichts kaputt geht. Wie das aussieht, sieht man hier. Also hier ist jetzt zum Beispiel so ein Warenkorb, den man sich hier zusammenstellen kann. Und der Algorithmus sucht jetzt quasi nach dem optimalen Packmuster. Also er packt alles so zusammen, dass man wirklich wenig Luft verschickt, alles optimal zusammenpasst. Wenn wir jetzt mal in diesen Robotermarkt reinschauen, so weltweit ist die Robotik wirklich aus den Fertigungen nicht mehr wegzudenken. Genauso wenig eigentlich auch aus dem privaten Bereich. Ich denke, einige von Ihnen haben auch einen Staubsaugerroboter zu Hause oder zum Rasenmähen. Also da werden jährlich Millionen Roboter verkauft. Wenn man auf diesen Robotermarkt weltweit schaut, sieht man, dass quasi jeder zweite Industrieroboter wird in China verkauft. Also es sind knapp 600.000 Industrieroboter weltweit, die Hälfte in China. Jeder achte Roboter ist eigentlich ein kollaborativer Roboter, also erstmal so gebaut, dass man mit Menschen zusammenarbeiten kann. Diese Service-Robotik, also sind zum Beispiel Reinigungsroboter, die Küchen reinigen oder Bahnhöfe oder Melkroboter oder auch Logistikroboter, die wachsen ja jedes Jahr mit über 10% dieser Markt. Also da sehen wir, dass da wirklich der Markt am Wachsen ist. Und wenn wir jetzt über diese humanoiden Roboter sprechen, also die quasi menschenähnlich gebaut sind, die sind im Moment in den Marktzahlen noch nicht zu sehen, aber da arbeiten allein in China 120 Firmen daran, humanoide Roboter zu bauen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was in dem Bereich passiert. Und wir gehen eben davon aus, dass das Thema massiv wachsen wird und in wenigen Jahren dann also auch ein deutlicher Treiber in der Robotik wird. Das heißt, insbesondere bei Service-Robotik, humanoide Robotik erwarten wir ein großes Wachstum in den nächsten Jahren und vor allem auch der Anteil der künstlichen Intelligenz wird in dem Umfeld massiv steigen. Das ist ein kurzer Überblick, wo eigentlich Roboter heute eingesetzt werden. Also so jeder zweite Industrieroboter macht eigentlich Handhabungsaufgaben. Ein großer Teil macht dann auch noch, ist am Speisen. Also er speist zum Beispiel Autos zusammen oder auf Baustellen zum Beispiel, 9% im Bereich der Montage. Und dann haben wir eben Themen im Reinraum, wie wir es eben gesehen haben, oder im Bereich Bearbeiten oder Lackieren. Also Lackieren zum Beispiel, diese 3%, da ist die Hälfte, kommt hier aus Bietigheim-Bissingen von der Dürr. Das ist quasi der Marktführer in dem Bereich. Und über was mache ich jetzt sprechen bei einem humanoiden Roboter? Ist so eigentlich die Konvergenz, kann man sagen. Man kennt von den Robotern, die jetzt erstmal so mechanische Geräte sind, mit der künstlichen Intelligenz. Und das sind quasi so zwei Welten, die sich parallel entwickelt haben. Also es hat hier in den 50er Jahren angefangen. Da wurde so der erste Industrieroboter erfunden, der Unimate. Der hat in den USA dann auch schon mal Teile gegriffen. Und gleichzeitig war man hier in der Lage, zum Beispiel automatisch mal Dame zu spielen. Und dann gab es aber auch hier Erfolge, dass man zum Beispiel hier mit Deep Blue, IBM, hat quasi den Schachweltmeister geschlagen. Also der Computer ist besser wie der Schachweltmeister. Wir haben dann auch hier den Roomba zum Beispiel von iRobot, also den ersten Staubsaugerroboter von zu Hause. Und jetzt seit 3 Jahren bald ChatGPT von OpenAI, wo wir eben sehen, wie jetzt quasi künstliche Intelligenz uns hilft, Texte zu schreiben, uns zu beraten. Und auf der anderen Seite Tesla beispielsweise mit dem Optimus, wo eben Elon Musk sagt, der ganze humanoide Robotermarkt ist ein größerer Markt wie eigentlich das Auto. Weil eben so viele manuelle Tätigkeiten noch vom Menschen verrichtet werden. Und er stellt sich vor, dass man einen großen Teil damit mit einem humanoiden Roboter auch erledigen kann. Das ist so ein bisschen eine philosophische Sichtweise auf die Sache. Wenn man mal denkt, so die großen Kränkungen der Menschheit, so die erste Kränkung, kosmologische Kränkung, die Feststellung quasi, ja, der Mensch ist gar nicht im Mittelpunkt der Welt. Also die Erde ist keine Scheibe und wir sind auch nur ein Planet im ganzen Universum. Die nächste Kränkung von Darwin, biologische Kränkung. Also wir sind als Mensch, stammen wir auch noch irgendwie vom Affen ab. Also so ganz tolle Wurzeln haben wir vielleicht nicht. Psychologische Kränkung von Freud ist, ja, eigentlich sind wir nicht mal Herr im eigenen Haus, sondern ja, sehr stark, wir haben quasi von unserem Unterbewusstsein gelenkt. Es ist jetzt so die Frage, ob es quasi künstliche Intelligenz so die vierte Kränkung ist, dass plötzlich jetzt ja quasi Computer auch noch intelligenter, schlauer, wie wir als Menschen sind. Und das ist eigentlich so gerade der Punkt, über den wir hier diskutieren oder an dem wir stehen. Das heißt, was aber jetzt ChatGPT nicht kann oder solch ein Chatbot, ist halt wirklich das Embodiment. Also jetzt verleihen wir quasi einem Roboter auch eine Hülle, dass er halt dann tatsächlich dann auch Aktionen ausführen kann. Und das ist wirklich ein spannendes Thema. Und so die Herausforderung, die wir eigentlich stehen, ist eigentlich so diese Annäherung an die menschliche Intelligenz. Also es ist einerseits diese Vielseitigkeit. Also als Mensch kann ich tagsüber arbeiten, ich kann einem Hobby nachgehen, ich kann daheim aufräumen, ich kann Sport machen. Also ich bin extrem vielseitig und aber auch leistungsfähig. Natürlich haben wir als Mensch auch Ausreißer. Also wir haben Menschen, die sind besonders gute Generalisten, die können prinzipiell alles. Wir haben aber auch Menschen natürlich mit der Inselbegabung, die sind besonders gut in einer Sache, können dafür andere Sachen nicht so gut. Und wenn wir jetzt hier mal so gucken, wo wir im Bereich der Robotik sind, da versucht man eben jetzt mit dem humanoiden Roboter tatsächlich in Bezug auf die Vielseitigkeit dem Menschen nachzueifern. Also im Sinne, wir bauen den Menschen als Maschine nach, erstmal körperlich, und verleihen ihm jetzt dann auch eine Intelligenz, sodass er dann sowohl im privaten wie auch im beruflichen Kontext uns unterstützen kann. In Bezug auf Leistung wird man später sehen, diese humanoiden Roboter sind noch relativ langsam. Also die sind, was quasi Geschwindigkeit, wie die arbeiten, noch längst noch nicht da auf dem Niveau, wie wir quasi als Mensch sind. Aber das ist quasi so das Feld, in dem wir uns hier bewegen. Wenn wir jetzt hier mal einen so einen Roboter sehen, das ist dieser Tesla Optimus von Elon Musk. Das Video ist vor 1,5 Jahren erschienen. Und da sieht man jetzt, wie der Roboter dieses T-Shirt zusammenlegt. Also er steht hier und es sieht schon ziemlich beeindruckend aus, wie er sich hier bewegt. Auch mit seinen Roboterhänden. Was hier aber tatsächlich ist, dieses Video ist ferngesteuert tatsächlich. Also da ist quasi, man sieht es nämlich ganz kurz auch im Video, wie da so eine Hand reinragt. Da ist quasi ein Mensch nebendran, der quasi einen Roboteranzug hat und der Roboter klont quasi die Bewegung vom Menschen. Und das ist einerseits erstmal ein bisschen banal, sagen wir mal, okay, der Roboter ist einfach ferngesteuert, wie so ein ferngesteuertes Auto. Aber das ist super spannend, weil ich damit auch Datensätze generiere, dass in Zukunft der Roboter es dann selbstständig kann. Und das, was hier vor 1,5 Jahren noch ferngesteuert ist, findet man heute jetzt auch Videos, wo der Roboter so ein T-Shirt auch schon autonom zusammenlegt. Also wir haben ja wirklich einen sehr schnellen Fortschritt in dem Bereich. Das sind hier mal aktuelle Videos von Boston Dynamics. Also wir kennen diesen Roboter und seinen Vorgänger, wie er da Saltos schlägt. Und da sieht man jetzt, wie er hier die Teile aus der Kiste nimmt. Und der Mensch piesackt den auch immer wieder, hat er eben hier angefangen, da drin rumzurühren oder die Kiste nochmal zuzumachen. Und man sieht jetzt hier schon, dass der Roboter halt in der Lage ist, dann auch sich die Kiste nochmal herzuziehen, also schon ein relativ menschenähnliches Verhalten an den Tag legt und nicht einfach nur stupide fest programmiert ist. Also auch wenn man hier was wegzieht, stört ihn das nicht, sondern er erkennt es und findet eine Lösung, macht die Kiste einfach wieder auf und erledigt seinen Job. Der zweite Kollege ist auch ein Pilotprojekt bei BMW in USA, in Spartanburg, in South Carolina, wo der Roboter Blechteile einlegt in der X3-Produktion. Also er läuft hin und her, schnappt sich die Blechteile und legt sie dann quasi in die Vorrichtung. Und da wurde auch gerade ein Test abgeschlossen, wo der Roboter 5 Monate lang durchgängig diese Aufgabe gelöst hat. Also das sind jetzt so, aber muss man sagen, so weltweit so die beeindruckendsten Pilotprojekte, die wir in dem Feld sehen. Aber das zeigt auf jeden Fall schon mal, was in dem Bereich möglich ist. Das waren jetzt Beispiele aus den USA. Wenn wir jetzt nach China schauen, gab es im Frühjahr dieses Jahr den Roboter-Halbmarathon in Peking. Und da sind über 20 Roboter an den Start gegangen. So 4, 5 haben den Halbmarathon auch geschafft. Die haben zwischendurch auch mal die Akku gewechselt. Die wurden auch regelmäßig dann von 2 Ingenieuren begleitet, die gesteuert haben. Und auch, man sieht, wenn man sich das jetzt anguckt, das war so für die Mechatronik, ja, der stolpert dann auch mal. Manche haben auch den kompletten Roboter gewechselt. Andere haben, also das ist schon eine Riesenbelastung, die haben den Roboter auch regelmäßig so angesprüht zum Kühlen von den Motoren. Und aber es ist echt eine beeindruckende Leistung, was da im Moment geht. Das heißt, das Ganze, eigentlich das Gehen vom Roboter funktioniert wirklich schon richtig gut. Das sieht man also auch hier, der stumpelt da vor sich hin. Und der schnellste Roboter hat es in 2 Stunden 40 geschafft, den Halbmarathon. Das war eigentlich schon eine ganz... Also ich habe es mal in 1,40 geschafft, aber 2,40 ist auf jeden Fall auch schon mal eine ganz ordentliche Leistung. Und ich war im Juni, Juli auch mal 5 Tage in China unterwegs auf einer Delegationsreise mit unserer Wirtschaftsministerin. Und das ist wirklich beeindruckend, wie China das Thema der humanoiden Roboter bei sich auf die Agenda gesetzt hat. Also die haben stampfender Hersteller aus dem Boden, also wie gesagt über 120 Firmen, die in China allein an den humanoiden Robotern entwickeln. Und in Peking gibt es auch wie so eine Art Mercedes-Museum. In Stuttgart gibt es da schon für die humanoiden Robotik. Das sind hier ein paar Eindrücke. Also man kann sich hier einen Kaffee machen lassen von einem Roboter. Das sieht man hier. Nee, Entschuldigung, das war nicht der Kaffeeroboter, aber es war ein anderer. Also der macht hier Greifvorgänge. Und der andere ist hier auch ein bisschen am Sortieren. Aber man sieht auch, also der Roboter hängt dann auch quasi noch in seinen Seilen drin. Also wir sind da ein Stück weit noch so in den Kinderschuhen. Aber man sieht, dass hier unglaublich schnell an der Technologie auch gearbeitet wird. Wir haben seit einem halben Jahr auch hier am IPA so einen humanoiden Roboter aus China, das quasi das Auspacken. Also er kommt tatsächlich in so einer Kiste angeliefert, der wiegt 35 Kilo, ist so zusammengefaltet und dann ziehe ich ihn aus der Kiste raus, setze ihn auf den Stuhl. Das ist quasi das erste Mal noch, wo wir ihn wirklich ausgepackt haben. Der kommt schon mit allem drumherum, also auch mit Roboterhänden, auch mit einer Steuerung über ein Smartphone. Dann setze ich den Akku rein. Und das fühlt sich an eigentlich wie so eine Drohne, wie so ein DJI Mini 3 Pro Drohne. Also das also auf jeden Fall schon faszinierend. Und also der Kollege wiegt 35 Kilo, ist so 1,30 groß. Und ist so eines der Modelle, was man jetzt im Moment auch schon auf dem Markt relativ gut kaufen kann. Der kostet, also es fängt an bei 25.000 und der lag jetzt bei 60.000 Euro, weil der noch die Hände hat. Er hat auch noch mal in der Hüfte mehr Antriebe, mehr Freiheitsgrade und auch noch bessere Programmierschnittstellen für die Forschung. Das ist so die. Genau. Und was wir uns halt jetzt gefragt haben, also vor dem ganzen Hintergrund, was ich gesagt habe, also wir haben über 50 Jahre haben wir jetzt mit Industrierobotern gearbeitet. Wir sehen, dass wir jetzt plötzlich wie Pilze schießen, diese humanoiden Roboter aus dem Boden. Wir haben die künstliche Intelligenz, die quasi sich in einem immensen Tempo entwickelt. Sind wir jetzt da auf dem richtigen Weg? Also werden wir jetzt in 5 Jahren überall nur noch humanoide Roboter sehen? Vielleicht auch hier in der Stadtbibliothek? Oder sind wir hier erstmal noch auf dem Irrweg unterwegs, dass wir sehen, okay, da wurde jetzt wird Riesentechnologie entwickelt, aber es setzt sich nicht durch. Der Frage sind wir nachgegangen. Wir haben über 100 Unternehmen dazu befragt. Das waren Unternehmen aus allen Branchen im Bereich der Produktion, Logistik. Es waren einerseits Systemintegratoren und Komponentenhersteller, die also potenziell diese Roboter bauen oder in Betrieb nehmen. Und 45% waren Endanwender, die potenziell diese Roboter in ihrer Produktion und Logistik einsetzen. Zum Viertel waren es kleine Unternehmen, 75% waren große Unternehmen. Und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen, was wir da rausgefunden haben. Wir haben gefragt, in welchen Einsatzbereichen stellt ihr euch eigentlich so einen humanoiden Roboter vor? Und es waren eben tatsächlich relativ einfache Aufgaben, also was wie ein Materialtransport. 84%, also bring mir eine Kiste von A nach B oder so eine Maschinenbeladung, also denken Sie mal an so eine Werkzeugmaschine, werden Bauteile bearbeitet. Das heißt, ich muss ein Rohling in das Bauteil, in die Maschine einlegen, dann wird das Bauteil bearbeitet und in der Zeit kann der Roboter quasi an die andere Maschine gehen und kann dort auch wieder eine Maschine entladen und neuen Rohling einlegen. Also wie man es als Mensch halt auch macht. Ich belade eine Maschine, drücke den Startknopf, die Maschine läuft und in der Zwischenzeit mache ich was anderes. Das heißt, der Roboter springt quasi von Maschine zu Maschine. Teilweise dann auch greifen komplexer Gegenstände, aber jetzt, wenn man es mal guckt, also so Handwerkzeuge, nur 45%, also dass der Roboter jetzt anfängt, den Akkuschrauber in die Hand zu nehmen, ist eher seltener. Oder dass er anfängt, Dinge zu montieren, zu inspizieren oder gar schweißen. Das sind also relativ komplexe Anwendungen, die wir auch in der Umfrage nicht gesehen haben. Wie sowas jetzt mal aussehen könnte, sieht man mal in unserem Video. Also jetzt läuft er hier durch unser Versuchsfeld. Man muss dazu sagen, dass es im Moment noch ferngesteuert. Also es ist ein Kollege im Hintergrund, der den Roboter mit Joystick steuert. So, aber dann schnappt er sich mal die Kiste und läuft davon. Es sieht irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, finde ich, wie er diese von oben greift. Aber ja, grundsätzlich ist er hier in der Lage, quasi so eine Kiste quasi mal zu transportieren. Und das könnten halt tatsächlich erste Anwendungsfälle sein, weil es halt von der Greiftechnik relativ simpel ist und der Roboter halt tatsächlich seine Mobilität auch ausspielen kann. Das ist natürlich jetzt auch so eine naheliegende Frage, warum braucht dieser Roboter eigentlich unbedingt Beine? Also er ist ja jetzt quasi in unserem Versuchsfeld rumgelaufen, so ein Boden eigentlich wie hier, ist schön eben, da sind keine Treppen drin. Was soll denn das? Und tatsächlich sagen auch also 56% der Befragten, mir ist eigentlich egal, ob der Beine hat, ob der Räder hat, ich bin eigentlich nur am Oberkörper interessiert. Ich bin daran interessiert, dass der mobil ist und dass der quasi Teile greifen kann und auch mitdenkt. Nur 40% sagen, nein, der Roboter braucht unbedingt Beine, dass er zum Beispiel hier auch ja, einfach auf die Bühne hochlaufen kann. Weil ein Roboter mit Rädern wird da eigentlich schon mal dran scheitern. Was wir auch gesehen haben, dass quasi 42% wollen eigentlich modulare Greifer haben. Also sie wollen irgendwelche Hände haben, die ich wechseln kann. Also zum Beispiel habe ich Hände, hat vielleicht einen Zweifingergreifer, hat vielleicht sogar einen Sauggreifer, je nachdem, was ich mit dem Roboter anfangen will. Aber die andere Sicht sagt auch, nee, wir brauchen wirklich auch Roboterhände. Das heißt, so wie der Mensch halt auch, quasi Finger, ich habe hier eine Sensorik drin, dass ich in der Lage bin, auch sehr feinfühlige Tätigkeiten zu machen, wie zum Beispiel dieses T-Shirt zu falten. Und das war schon eine wesentliche Erkenntnis. Und wir sehen, also wenn man das mal so guckt, das Laufen ist eigentlich relativ gut machbar mit dem humanoiden Roboter. Also man hat es bei dem Halbmarathon gesehen, da war mal einer gestolpert, aber nach 20 Kilometern darf man auch mal stolpern. Aber wenn man den Roboter schubst zum Beispiel, nach vorne, nach hinten, also der fängt sich wirklich super auf. Seitlich kann es schwieriger werden. Aber es ist tatsächlich so, dass das Gehen eigentlich klappt. Aber im Bereich der Roboterhände wird es schwierig. Das ist jetzt auch nochmal ein Einblick. Wir waren auch bei der Firma Robotera in Peking. Die haben verschiedene Roboterhände. Und in dem Bereich wird noch sehr viel auch geforscht, entwickelt, weil diese Hände halt super komplex sind. Also sie haben halt 5 bis gar 20 kleine Motoren mit drin, im kleinsten Raum. Die müssen sehr robust sein. Wir haben quasi auch diese Feinfühligkeit mit drin. Und die haben im Moment quasi auch noch sehr, sehr viele ja, Robustheitsthemen. Also sie haben jetzt gesagt, so die mittlere Zeit zwischen dem Fehler liegt bei 100 Stunden. Also quasi alle 100 Stunden im Schnitt hat diese Roboterhand einen Fehler. Das ist also noch nicht ausreichend robust. Aber das ist quasi ein großes Thema, also die Roboterhand. Auch Tesla ist steht noch an dem Punkt, dass eigentlich der Roboter ist im Grunde fertig, aber es fehlt die Hand, die robust ist. Am IPA arbeiten wir auch an dem Thema Roboterhände, vor allem an der Ansteuerung. Was wir hier machen, ist, dass wir die Feinfühligkeit in der Simulation testen. Also Simulation sieht man hier rechts. Das heißt, wir simulieren Roboterhände und bringen der Roboterhand zum Beispiel bei, wie man so ein Bauteil, diesen Stecker, in der Hand drehen kann. Das heißt, mal ein Beispiel, wenn dieser Stecker so da liegt, dann greife ich den von oben oder so. Und jetzt will ich ihn einstecken. Und daran wird ein Roboter eigentlich erstmal scheitern, Stand heute, weil der hat das Ding gegriffen und er kann es dann nur so ablegen, wie er es hat. In der traditionellen Automatisierung müsste ich es dann entweder seitlich greifen oder ich lege es in eine Station, das Ding wendet. Und was wir jetzt erreichen wollen, ist, dass der Roboter es greift und dann in der Hand das Bauteil bewegt und dann den Stecker zum Beispiel einstecken kann. Und das sind quasi Anwendungen, die ich halt tagtäglich auch in der Produktion, in der Montage vor allem sehe, weil ich halt Teile greife und dann muss ich sie in einer bestimmten Orientierung einsetzen. Und das ist jetzt auch ein Projekt, was wir in Heilbronn tatsächlich dann machen. Also das Team ist jetzt gerade diese Woche von Stuttgart nach Heilbronn gezogen, um an dem Thema Ansteuerung von Roboterhänden zu arbeiten. Jetzt ist die nächste Frage, was sind eigentlich so die Herausforderungen in dem Feld? Das war vor allem in Deutschland, nicht geregelte Sicherheit. Also die Menschen haben wirklich Angst ein Stück von den Robotern, vor allem, weil sie auch im Hinterkopf haben, ich muss das Risiko übernehmen im beruflichen Kontext. Das heißt, ich muss eine Risikobeurteilung machen, ich muss an meinem Kollegen vorbei, der für die Sicherheit in einem Werksgelände zuständig ist. Also es ist quasi 45%. Dann auch zu hohe Erwartungshaltung. Also wenn man halt diese Roboter sieht, denkt man, wow, jetzt habe ich hier eine Technologie, mit der kann ich alles erschlagen. Der kann alles greifen, der ist flexibel. Wenn der Mitarbeiter in Rente geht, wenn der krank ist, dann stelle ich einfach morgens den humanoiden Roboter hin und ich kann quasi eins zu eins diese manuelle Tätigkeit automatisieren. Auch noch ein bisschen die Sorge, wirtschaftliche Anwendungsfälle. Also wir haben jetzt mal ein paar Fälle durchgerechnet. Da liegen wir jetzt im Bereich von 1,5 bis 4 Jahre von der Wirtschaftlichkeit im ersten Schuss. Also ist auch noch nicht so gut. Auch nochmal die Frage Programmierung anlernen der Humanoiden. Also ich habe einen sehr komplexen Roboter. Ist auch nochmal ein neues Programmierparadigmum. Aber das waren eigentlich die Hauptthemen. Vor allem jetzt mal die Sicherheit ist sehr spannend. Die haben wir jetzt auch mal hier untersucht. Also man sieht jetzt hier immer, wie es quasi in Realität ist. Also der Roboter zum Beispiel schlägt hier aus, trifft meinen Kollegen an der Schulter und dann bildet man das quasi nach, diese Bewegung, wo der Roboter quasi auf diesen roten Sensor drauf schlägt. Ich kann es nochmal laufen lassen. Und das erlaubt uns dann ganz konkret abzuschätzen, wie gefährlich der Roboter eigentlich ist. Das heißt, Schlag nach unten, Schlag auf die Seite. Zack. Und also der Roboter ist eigentlich schon sehr, ich würde mal sagen, süß. Was schätzen Sie? Wie viel Kilo kann der so schlagen? 1,000. Eine gute, ja, mit einem Impuls kriegt der Mensch wahrscheinlich schon über 100 Kilo hin. Also eine berechtigte Frage. Also 1,000 sind es nicht, aber 50 tatsächlich. Also er kann tatsächlich mal eben mit 50 Kilo einem mitgeben. Also wir haben das hier also vermessen. Und also hier zum Beispiel, wenn er mit dem Bauch schafft er 50, aber hier unten mit dem Knie 420 Newton, also etwa 42 Kilo. Also es ist echt ziemlich beachtlich, dass doch dieser kleine Roboter schon ganz schön heftig auch austeilen kann. Und es gibt hier in dem Bereich, gibt's eine, also der Mensch ist vermessen worden, das ist dieser Atlas hier. Es wurden quasi Schmerzgrenzen an verschiedenen Körperteilen festgelegt. Und wir sind quasi mit dem humanoiden Roboter tatsächlich in vielen Bereichen über dem zulässigen Schmerzlevel. Und das macht es quasi so schwierig, weil wir jetzt uns damit beschäftigen müssen, wie können wir es gewährleisten, dass entweder, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder der Mensch immer so weit Abstand hält, dass es zuerst zu gar keiner Kollision kommen kann. Also selbst wenn der Roboter jetzt anfängt also auszuschlagen, passiert nichts. Wenn er umschlägt, passiert nichts. Weil einfach klar ist, der Mensch ist so weit weg, dass nichts passiert. Das ist Möglichkeit 1. Oder Möglichkeit 2 ist, dass die Bewegungen und das Design vom Roboter so angepasst werden, dass die Kollision entsprechend den Grenzwerten, also in die Grenzwerte reinpasst. Das heißt, da gibt es dann Lösungen, zum Beispiel, dass der Roboter eine weiche Haut bekommt und dass er auch langsamer sich bewegt, dass, wenn es zu einer Kollision kommt, es innerhalb der Grenzwerte bleibt. Ja. Er hat ja die Kameras und anscheinend, was ich Das ist natürlich auch eine, also die Lösung gibt es auch. Also das ist quasi die Kombination aus, ich habe quasi, habe den Abstand. Aber tatsächlich muss ich, also beim Stoppen, verschiedene Zeiten damit rechnen. Also ich habe quasi erstmal eine Todzeit, okay, bis er den Menschen erkennt. Dann habe ich einen Bremsweg und quasi in der Zeit muss ich auch davon ausgehen, dass der Mensch sich auch im ungünstigen Fall auch nochmal mit 5 km/h auf den Roboter zubewegt. Und das mündet am Ende in relativ großen Abständen, die man dann einhalten muss. Und auch die Kameratechnik ist auch noch nicht so zuverlässig, wie man es kennt. Also man, klar, im persönlichen Umfeld hat man irgendwie daheim eine Nintendo Wii oder eine Microsoft Kinect im Wohnzimmer stehen, wo ich also vor dem Fernseher rumturne und auch als Mensch erkannt werde. Aber diese Technologie ist nicht ausreichend sicher, dass ich einen Roboter damit absichern kann.
Also den Roboter kann man dann auch nicht so programmieren, sozusagen, dass er dann eventuell die Bewegungsabläufe vom Mensch daneben sozusagen mit einkalkuliert, dass er vielleicht jetzt eine unbeabsichtigte Bewegung mitmacht.
Das kriege ich hin, also solche Vorhersagemodelle habe ich, aber das ist auch nicht ausreichend. Und bei dem Roboter habe ich halt zusätzlich noch das Thema, dass er halt theoretisch immer noch umkippen kann. Also er quasi in eine Bewegung kommt, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Ja, Becker.
Stimmt.
Ja. Ja.
Sie haben gesagt, naja, er würde dann nicht rauskommen. Aber es gibt ja auch diese Technik, dass man die 3 Rollen hat, wo man ja auch alles rauskommt. Wo die Arme zum Beispiel benutzt sind, irgendwie Erdbebengebieten oder so.
Ja. Also so.
Ja.
Ja, das ist ja ähnlich. Oder auch Sackkarren gibt es ja auch, zum Beispiel in dem Bereich. Ist halt schon wieder ein bisschen spezieller, sage ich mal, von der Hardware, also von der Gestaltung. Es braucht auch, glaube ich, mehr Platz, also weil es halt nicht ganz so leicht physisch ist. Aber in der Tat ist es. Ja, ist immer noch eigentlich im Moment sehr viel Faszination drin, eigentlich den Menschen zu imitieren. Also das muss man vielleicht, also ehrlicherweise schon auch. Kann man schon sagen, also es ist schon, also sowohl in der KI wie auch jetzt in der Robotik, also das Handelsblatt hat neulich mal geschrieben, ja, wir spielen ein bisschen Gott. Also, aber vielleicht auch nochmal zu dem Risikothema mit rein. Es ist halt auch immer auch nicht nur der Roboter, sondern auch, was der Roboter quasi in seiner Hand auch hat. Also es ist halt auch, also wenn man so das Risiko bewertet vom Roboter, ist eigentlich immer die erste Frage, ist es quasi ein stumpfer Gegenstand oder ist es zum Beispiel jetzt irgendwas Scharfes wie ein Blechteil oder gar ein Messer? Und das macht es wirklich so, eigentlich so komplex. Und von dem her werden jetzt erstmal die Anwendungen wirklich getrennt sein voneinander. Also der Teil gehört dem Menschen, das gehört dem Roboter und dann kann der Roboter da vor sich hin werkeln und es passiert halt. Es kann halt über, also die räumliche Trennung wird eine Gefährdung dann ausgeschlossen. Also genau. Was wir auch gefragt haben, also ja, was ist so die realistische Marktreife? Humanoider Roboter. Also wir haben jetzt den Unitriege 1 gesehen. Also den kann man kaufen. Der wird dann auch so 3-4 Monate Lieferzeit, wird ja auch zuverlässig geliefert. Wir hatten jetzt diese Woche auch Boston Dynamics im Haus. Die brauchen das. Also da ist der Plan tatsächlich noch mit der Serienproduktion erst in 2 Jahren dann zu beginnen. Und das deckt sich dann auch eigentlich mit der Abschätzung hier. Also wir haben quasi, also die wenigsten sagen, in den nächsten 3 Jahren ist er serienreif. Die meisten sagen im Bereich 3 bis 10 Jahre. Frühestens sind es in 14 Jahren. Und dann gibt es auch noch einen kleinen Teil, 6%, die sagen, nee, das wird wahrscheinlich bis auf Weiteres gar nichts mit den Humanoiden, weil es zum Beispiel, da kommt dann zum Beispiel auf Rädern oder der sieht irgendwie ganz anders aus. Aber spannend ist halt tatsächlich auch von der Wirtschaftlichkeit her, haben eigentlich die meisten gesagt, wenn dieser Roboter weniger als 100.000 Euro kostet und von der Produktivität einen halben Menschen gleichkommt, dann würden sie einen kaufen. Also das ist so, also sprich, wenn der halb so lang braucht, die Küche aufzuräumen oder halb so lang braucht, in der Produktion eine Maschine zu beladen, dann entsteht da tatsächlich ein interessanter Anwendungsfall. Doppelt so lang. Ja. Ja.